Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch heute erneut, also ich weiß nicht, das machen wir jetzt, glaube ich, alle 2 Wochen, zu einer Spezialausgabe. Denn wir haben uns diesmal ein Thema ausgesucht, das wirklich eigentlich alle unsere KundInnen auch beschäftigt und viele umtreibt, nämlich die Auswahl einer passenden ESG-Software oder Nachhaltigkeitssoftware. Und dazu ist heute Torge Stahl, mein Kollege, zu Gast. Schön, dass du hier bist, Torge. Du bist ja Teil des FED Sustainability Beratungsteams und wirst uns heute eben kurz und knackig aus deinen Erfahrungen so berichten, wie finden denn Unternehmen passende ESG-Software? Erstmal, hi, wie geht's dir, Torge?
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Hi, Michael, und mir geht's gut. Ich freue mich auf den Talk und schieß gerne los mit den Fragen.
Let's dive in. Wer braucht denn eine Software?
Ja, wir brauchen eine Software. Das ist eine gute Frage. Vor allem auch angesichts, glaube ich, der gesamten Omnibus-Thematik, die ja gerade den Markt so ein bisschen aufwühlt. Das muss jedes Unternehmen, glaube ich, für sich selbst beantworten. Einfach auch aus dem Grund, weil es ja auch unterschiedliche Software gibt in verschiedenen, ja, Geschmacksrichtungen, verschiedenen Größen, branchenspezifisch und so weiter. Und es kommt so ein bisschen auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens an, würde ich behaupten, weil auf der einen Seite kann ich Software einkaufen, die mich einfach beim Reporting unterstützt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Software, die meinen ganzen Sustainability End-to-End-Prozess eigentlich mehr oder weniger abdeckt. Und wenn ich mich als Unternehmen halt auch langfristig entscheide, okay, ich möchte stärker über meine Daten, die ich in diesem ganzen Nachhaltigkeitskontext eben erhebe, mein Unternehmen steuern, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich eine Software zu beschaffen. Wie das ganze Thema Lizenzkosten und so weiter dann aussieht, muss man dann eben von Software zu Software schauen.
Mhm. Der Markt ist ja recht groß, was das Thema angeht. Welche Arten von irgendwie unterschiedlichen ESG-Softwares gibt es denn eigentlich so grob gesagt?
Genau, also da gibt es eine ganze Menge. Vielleicht hat man auch mal dieses Bild gesehen von diesen ganzen Softwareanbietern, die im Markt unterwegs sind. Ja, also der Markt ist relativ groß. Insgesamt würde ich da zwischen 2 verschiedenen Softwarearten unterscheiden. Die eine Softwareart, würde ich behaupten, sind Reporting-Tools. Reporting-Tools sind eben aus meiner Richtung Tools, wo die ESG-Abteilung im Wesentlichen als Endkonsument auftritt und wo die Daten eher benötigt werden, einfach um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Und das Tool wird auch hauptsächlich eher vom ESG-Team benutzt. Und insgesamt würde ich sagen, hat das Tool einfach weniger Einfluss auf die täglichen und operativen Prozesse. Auf der anderen Ende der Skala findet sich dann in meinen Augen eben die ESG-Plattform, die ist eben deutlich enger in die Dateninfrastruktur des Unternehmens eingebunden, also angebunden an die ganzen Quellsysteme. Man hat gegebenenfalls auch ein Data Lake und es bildet eben den gesamten End-to-End-Prozess ab. Und da zeigt sich eben auch oftmals, dass optimalerweise die ESG-Abteilung auch stark in die operativen Prozesse eingebunden sind. Also so ein typisches Beispiel ist da eben der S&OP-Prozess, Sales Operations Planning, der normalerweise eigentlich immer aus dem Supply Chain Management gesteuert wird. Und bei manchen Unternehmen ist es eben so, dass da mittlerweile auch das ESG mit ihren Daten, die eben auf dieser ESG-Datenplattform erhoben werden, eben auch eingebunden ist. Und man sieht da dann eben, dass die Plattform wirklich unternehmensweit genutzt wird und dass die Daten eben auch in der operativen Entscheidungsfindung und bei der strategischen Steuerung helfen.
Das ist ja jetzt schon, wenn ich dir jetzt gerade zugehört habe, die letzten Minuten, ich mir, wow. Wenn ich mich jetzt also für einen entscheiden will, muss ich ja recht viel irgendwie schon mal vorhinein beantworten und wahrscheinlich ja auch habe ich dann erstmal diesen großen Wust an unterschiedlichen Möglichkeiten vor mir. Wie würdest du denn empfehlen, geht man vor bei der Auswahl?
Genau, also aus unserer Sicht ist das zumindest der Software-Auswahlprozess, wenn wir uns den jetzt erstmal isoliert anschauen, ein 4-stufiger Prozess. Womit man auf jeden Fall beginnen sollte, ist die Anforderungsanalyse. Und da sehen wir eben auch oftmals, dass das von Unternehmen vielleicht nicht lang genug durchgeführt wird oder nicht ausführlich genug durchgeführt wird. Und da setzen wir auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Fokus drauf, weil es halt wirklich darum geht, die Anforderungen des Unternehmens zu verstehen und eben auch die Entscheidungskriterien zu formulieren. Was eigentlich, wir kommen ja eher aus der IT-Richtung, was dort eigentlich ein ganz, ganz typisches Vorgehen ist, dass man eine Anforderungsanalyse hat Und das machen wir dann eben auch mit Kunden, definieren dort eben verschiedene Cluster, wo man Anforderungen erstellen kann. Also zum Beispiel aus der Regulatorik, aus der Nachhaltigkeitsstrategie ergeben sich Anforderungen, aber auch eben aus der IT-Security, der Informationssicherheit, der Datenerfassung, später auch der Konsolidierung und des Reportings und natürlich auch eben des User-Interfaces und der User-Experience. Wenn man diese Anforderungen dann hat, dann sollte man eben in die Erstgespräche mit den Anbietern gehen und dort eben eine Art Shortlisting betreiben. Also typischerweise hat man am Ende 3 bis 4 Anbieter ausgewählt. Und in diesen Erstgesprächen empfiehlt es sich eben aus unserer Sicht auch, diese sehr, sehr wichtigen Entscheidungskriterien direkt mitzubringen und so eine Art Soll-Kriterium zu definieren und innerhalb dieser Erstgespräche den Fokus darauf zu legen, weil diese Erstgespräche oftmals bis zu einer Stunde gehen und da diese Software relativ umfangreich ist, kann man das gar nicht komplett alles abdecken in diesem Erstgespräch und deswegen sollte man seinen Fokus eben darauf legen. Nachdem man dann eben diese Erstgespräche gemacht hat, würde ich empfehlen, dann eben nach Demo-Zugängen zu fragen. Viele Anbieter bieten das auch sowieso schon an. Allerdings, ja, bei manchen muss man halt einmal nachfragen, aber oftmals sind die eben auch bereit, Demo-Zugänge zu geben. Und dann geht man eben einmal 2 Gespräche mit dem Anbieter, die man eben auf dieser Shortlist hat und geht wirklich mal on Detail bestimmte Use Cases durch, die man vorher definiert hat. Man sollte dem Anbieter diese Use Cases halt auch mitgeben. Und dann sieht man auch anhand der Use Cases, die man definiert hat, wie gut kann die Software das eigentlich abbilden, was ich wirklich in meinem Prozess brauche. Und auch für die Demo-Zugänge empfiehlt es sich eben anhand von bestimmten Use Cases, diesen ganzen Prozess end-to-end einmal durchzuspielen. Und dann habe ich eben in der letzten Stufe die Entscheidung, wo ich dann mich eben anhand einer ganz klassischen Matrix entscheiden kann, welche der Software ist für mich als Unternehmen jetzt eigentlich geeignet.
Ja, ich habe da auch noch Ergebnisse auch aus Kundenprojekten von uns vor Augen. Das sind schon echt große Tabellen, die da am Ende dann rumgewälzt werden. Vielleicht können wir das auch noch mal ganz am Ende noch mal kurz betrachten, warum wir wirklich empfehlen, einmal diesen initialen Aufwand zu machen, bevor man sich schnell für eine entscheidet. Das haben wir auch natürlich schon erlebt und das kostet mehr Zeit, Geld, Nerven, da noch mal umzuschwingen, als am Anfang eben auch die Zeit zu investieren. Jetzt haben wir eine gekauft. Wie setze ich dann jetzt so ein Projekt auf?
Genau, also das ist natürlich von der Software zu Software sehr, sehr unterschiedlich. Also bei den meisten Software sprechen wir von einer Software as a Service Solution und da ist quasi der technische Aufwand mehr oder weniger geringer. Ich kann aber auch, was ich ja auch gesagt habe, zum Beispiel eine komplette ESG-Data-Plattform mir besorgen und die dann in meine gesamte Dateninfrastruktur eingliedern. Je nachdem, für was ich mich entscheide, habe ich halt unterschiedliche Aufwände. Grundsätzlich würde ich aber behaupten, es gibt auf jeden Fall 4 verschiedene Streams. Also es gibt einmal den Technik-Stream, es gibt einmal den ESG-Stream und wie wir es halt auch immer predigen, zu einer Einführung einer technischen Lösung sollte man eben auch immer den Change begleiten. Also man hat auch einen Change-Stream und dann typischerweise auch eigentlich ein Projektmanagement, was das ganze Projekt begleitet. Wenn ich jetzt mal von einem größeren Fall ausgehe, also von der wirklich der Einführung einer ESG-Datenplattform, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der spannendere Fall, genau, sollte ich mich halt erstmal fragen, okay, wie sieht meine Zielarchitektur aus? Also ich breche es jetzt mal wirklich ganz grob runter. Was möchte ich, was am Ende eigentlich rauskommt, wenn ich meine ESG-Datenplattform integriert habe? Also ich spreche jetzt hier rein vom Technik-Stream. Dann würde ich die Software ja erstmal aufsetzen, also initialisieren, würde gucken, welche Lizenzen brauche ich, in welcher Form lässt sich das überhaupt integrieren und setze das in dieser Form erstmal auf. Dann, wenn ich alles initialisiert habe, wenn ich alles analysiert habe, weiß ich, okay, alles klar, jetzt kann ich zum Beispiel auch mit der Datenmigration anfangen, also bekomme die Daten aus meinem Quellsystem und möchte sie jetzt auf die verschiedensten Wege in meine Datensoftware oder meine ESG-Software bringen und definiere da zum Beispiel auch ein Rollenrechte-Konzept. Wer soll Zugriff auf die Softwarelösung bekommen? Genau, welche Kennzahlen brauche ich eigentlich in meiner Software? Also das ganze Thema Implementierung, Pilotierung. Und aus technischer Sicht habe ich dann am Ende eben typischerweise eben das Testen und die technische Optimierung und dokumentiere das Ganze. Wenn ich auf den ESG-Stream schaue, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir ein Unternehmen haben, wo wir das ganze Thema CSRD noch haben, auch nach der Omnibus-Einführung. typischerweise sollte ich halt erstmal ein Review meiner Wesentlichkeitsanalyse haben und überlegen, okay, wie kann ich das eigentlich in die Software integrieren, und führe dann eben das Data Mapping durch, überlege mir, wie lässt sich eigentlich meine gesamte Logik, die ich auch in meiner Gap-Analyse gemacht habe, eigentlich in die Software übersetzen, welche Daten brauche ich dafür, und begleite eben die technische Implementierung aus einer fachlichen Sicht und begleite dann eben das Ganze auch in einer Pilotierungsphase. Also es eignet sich auch vor allem am Anfang, wenn man die Software einführt, nicht gleich alles auf einmal zu machen, sondern eben mit bestimmten Datenpunkten halt anzufangen und diesen Prozess wirklich von vorne nach hinten halt einmal aus fachlicher Sicht durchzuspielen. Und dann am Ende, während ich quasi in der Technik die Stabilisierung habe, würde ich dann eben aus der ESG-Sicht prüfen, bin ich denn CSRD-ready? Was gibt es für Lessons Learned in diesem Projekt? Und konzentriere mich dann eben auf die weiteren Datenpunkte. Aus der Change-Sicht würde ich sagen, gibt es natürlich eine Neueinführung einer gesamten Software, die wahrscheinlich auch, wir wissen alle, dass ESG ein Querschnittsthema ist, abteilungsübergreifend ist, und da an der Stelle sollte man dann eben sich überlegen, okay, welche Change-Story brauche ich eigentlich dafür und wie kann ich die Leute, die später auch mit der Software arbeiten sollen, eigentlich richtig befähigen. Genau, weil ich habe auf der einen Seite die Administratoren, die das Ganze auf einer übergeordneten Ebene betreuen. Dann habe ich Leute, die täglich mit dieser Software arbeiten, weil sie diesen ganzen ESG-Prozess überblicken wollen. Aber ich habe vielleicht auch nur die Person, die irgendwie Daten zuliefern sollen aus den Fachabteilungen heraus. Und da muss ich mir halt überlegen, wen befähige ich wie an welcher Stelle. Und wenn ich das dann halt getan habe, kann ich eben dieses Befähigungskonzept mit, man spricht da von einem User Acceptance Test, auch immer noch mal wieder anpassen. Ich hole mir das Review oder das Feedback von den Leuten ein, die bisher mit der Software gearbeitet haben, und überlege mir dann, okay, wie kann ich jetzt mein Befähigungskonzept weiter ausbauen, dass auch wenn ich in Zukunft neue Leute auf dieser Software habe, die Menschen dann eben entsprechend onboarden kann. Und begleiten natürlich halt die ganzen Projektmanagement-Aufgaben. Ich glaube, das ist einmal so ganz grob runtergebrochen der gesamte Prozess aus unserer Sicht für die Einführung von der ESG-Datenplattform.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, das ist irgendwie ein Querschnittsthema, es sind viele Fachabteilungen, Bereiche beteiligt. Das bedeutet ja auch, wenn wir jetzt wieder mal sehr operativ, wir müssen ja vor allem Daten sammeln und das irgendwie abbildbar machen. Da kommt immer wieder auch das Thema der Automatisierung auf, um natürlich auch hier Effizienzen generieren zu können, aber natürlich auch, dass die Menschen eben nicht zu viel Zeit damit verbringen müssen, eben die Daten rauszusuchen und irgendwo reinzuhacken. Gibt es denn hier Best Practices, die du einmal teilen kannst?
Ja, also ich glaube, das ist auch wieder hier von Lösungen zu Unternehmen super unterschiedlich. Viele arbeiten auch notgedrungen erstmal mit Excel, was, glaube ich, auch für den Anfang völlig okay ist. Und Excel bildet quasi, glaube ich, grundsätzlich die Basis für verschiedenste Formen von Berichterstattung. Wenn ich jetzt aber dazu übergehen möchte, auch langfristig meine Daten live zu haben, auch rechtzeitig wirklich Maßnahmen ableiten zu können und nicht erst irgendwie ein Jahr warten müssen, bis ich quasi wieder die neue Sammlung meiner Daten starte, dann bietet es sich natürlich an, irgendwie live oder mehr oder weniger live auf Daten zuzugreifen. Viele dieser ESG-Tools bieten mittlerweile selbst Schnittstellen an, dass man die Tools auch direkt an Quellsysteme anbinden kann. Davon würde ich allerdings abraten. Also man kann das auf jeden Fall machen. Ich würde allerdings eher in Anführungsstrichen diese Goldlösung bevorzugen, dass ich eigentlich immer noch mal einen Datenlayer dazwischen schalten möchte. Also wenn man sich das prozessual vorstellt, habe ich meine Quellsysteme, das kann ein HR-System sein, das kann mein ERP-System sein, aber auch irgendwelche anderen technischen Systeme, Ticketsysteme, Governance-Systeme, was auch immer. Und was ich eigentlich erstmal möchte, ist, dass ich diese Quellsysteme nehme und an ein Data Lake anschließe, sprich also einfach an ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es in Deutsch dann an der Stelle sagen soll, also einfach ein Ort, an den ich alle meine Daten erstmal hinschiebe, am besten auch wirklich in der Form, wie sie dann aus dem Quellsystem auch roh ankommen. Also man spricht da von dem sogenannten Bronze-Layer, dass ich die Daten einfach erstmal so reinschiebe. Und dann kann ich mir in diesem Data Lake zum Beispiel überlegen, okay, ich möchte meine Daten jetzt erstmal sauber bereinigen, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, dass im Februar wurden die Daten nicht richtig gezogen. Dann sage ich, okay, vielleicht muss ich für den Februar irgendwelche Durchschnittswerte annehmen. und kann eben diese Operation halt erstmal mit einem Data Lake durchführen. Dafür gibt es die verschiedensten Technologien. Also ich kann das über Microsoft Fabric machen, ich kann das in Azure über Databricks machen, Google Cloud Plattform. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Optionen, sich so ein Data Lake aufzubauen. Genau, und wenn ich dann eben meine Daten halt angereichert habe, zum Beispiel auch meine CO2-Emissionsfaktoren zum Beispiel in mein Data Lake gezogen habe und das mit meinen Aktivitätsdaten, wie man so schön sagt, verrechne, genau, habe ich meine Daten eben angereichert, hätte jetzt in dem Fall zum Beispiel CO2-Emissionsdaten und kann die dann wiederum direkt in mein Tool weiterleiten. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Tool selbst kein Emissionsmanagement habe, also sprich, ich kann in meinem Tool zum Beispiel keine CO2-Daten berechnen, dann muss ich eben dafür sorgen, dass ich sie an einer anderen Stelle berechne. Und dafür eignet sich dann zum Beispiel ein Data Lake. Das Coole ist, dass wenn ich dieses Data Lake halt habe, muss ich das natürlich nicht nur an diese ESG-Software weiterleiten, sondern ich kann eben auch die Informationen nehmen und sie dann in meine BI-Systeme zum Beispiel weiterleiten, um dann eben auch, was ich auch eingangs erwähnte, in der operativen Entscheidungsfindung unterstützen. Indem ich halt sage, okay, ich weiß zu jedem Zeitpunkt, was sind gerade bestimmte Daten, welche Energie verbrauche ich im Winter, welche Energie verbrauche ich im Sommer, wo habe ich bestimmte Peaks in meinem Energieverbrauch zum Beispiel und kann dann halt so gezielt steuern und sagen, alles klar, ich weiß, welche Maßnahmen ich ad hoc auch ableiten kann, ohne jetzt erstmal ein ganzes Jahr warten zu müssen. Ich meine, das Energiemanagement macht das sowieso wahrscheinlich in vielen Unternehmen sowieso schon, aber das lässt sich eben auch anwenden auf ganz, ganz viele andere Bereiche, in denen ich eben eine gute Datenbasis habe.
Ja, sicher, man sieht wieder, wie viel dann doch möglich ist, auch über Software, über Automatisierung, sich hier auch tatsächlich nachhaltig im Sinne von nach vorne geschaut und effizient aufzustellen. Und ich glaube, was definitiv auch nochmal ein Appell ist, Omnibus Hü oder Hot, so ein bisschen, es lohnt sich damit auch, sich jetzt einfach zu beschäftigen, um dann eben auch aufgestellt zu sein nach vorne und vor allem natürlich dann auch schon mal weiterzumachen und auch effizienter werden zu können und nachhaltiger werden zu können. Da brauchen wir ja nicht zwingend Regulatorik für. Und was ich eben nochmal spannend finde, immer auch, wenn wir dann in größeren Softwareprojekten sind, und das ist ja das Schöne, finde ich, bei uns, dass wir ja Nachhaltigkeitsexpertise und die IT-Expertise verbinden können, ist dann wieder zu sehen, wie eben andere Fachabteilungen ein bisschen wieder an, wie wir es aus der IT kennen, natürlich auch rangeführt werden müssen. Denn ich Ja klar, das eine ist, wir sagen, nimm dir die Zeit bei der Auswahl, das ist wichtig. Perfekt wird die Software trotzdem nicht sein. Jedes Unternehmen ist anders aufgebaut, jedes Unternehmen hat andere Schwerpunkte. Und deswegen auch hier nochmal wirklich über die Proof of Concepts und Piloten zu fahren, damit man sich wirklich dran gewöhnt und eben hier und da auch über Schnittstellen sich eben was auch erweitern zu können, ist halt elementar, denn ich glaube, den Zahn kann man ziehen. Diese eine perfekte Lösung, die genau für mein Unternehmen da ist und genau das macht, was ich will, die gibt's einfach nicht.
Ja, genau. Und ich glaube auch, also es gibt durchaus Software, die bis heute noch nicht fähig ist, quasi diesen in Anführungsstrichen CSRD-Report auf Knopfdruck zu machen. Aber was du eben auch gesagt hast, ne, es geht natürlich nicht nur um CSRD-Reporting. Ich meine, viele haben sich auch jetzt sehr, sehr lange auch beschwert, dass das Hauptthema immer die Regulatorik war. Auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, hey, wenn ihr jetzt weniger Zeit mit Regulatorik aufbringen müsst, so könnt ihr jetzt irgendwie mehr Zeit in die Transformation der Unternehmen eigentlich wieder aufwenden und habt dort neue Ressourcen zur Verfügung. Von daher sollte man das, glaube ich, auch als Chance begreifen. Aber ich behaupte mal, für die meisten Fälle des Reportings, also sei es jetzt CSRD-Reportings, werdet ihr immer verschiedene Lösungen finden, die das abbilden, was ihr wollt. Es kommt dann meistens auf Nuancen an, gefällt mir die Software, mit der ich arbeite, vom Workflow her, gefällt es mir vom ganzen, von der ganzen Experience, also vom Look and Feel. Und kann ich es vor allem nachvollziehen, was irgendwie in der Software passiert? Das sind, glaube ich, am Ende des Tages Nuancen, die da halt irgendwie entscheidend sind. Aber eben auch da, also je sauberer das Anforderungsmanagement ist und wenn man wirklich diesen Prozess, den ich eingangs erwähnt habe, durchführt, also am Ende sich auch selbst mal Demo-Zugänge besorgen, zu sagen, okay, ich gucke mir das einfach schon mal an und bin dann nicht irgendwie überfallen davon, wenn ich dann die Software am Tag 1 einführe und auf einmal feststelle, boah, eigentlich habe ich mir das doch anders vorgestellt. Genau, da kann das auf jeden Fall helfen.
Absolut. Torge, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es hochinteressant und ich glaube, viele HörerInnen von uns auch. Deswegen vielen Dank.
Gerne.